Ja, es ist schön, heute Morgen mal wieder hier in Dusslingen zu sein und in dieser neuen Kapelle. Toll, wie ihr es eingerichtet habt und wie einladend und freundlich das ist, wenn man hier ankommt. Auch wenn sich so die Umgebung ein bisschen zu ändern scheint. Ganz kurz, ich muss mich hier in Dusslingen ja nicht vorstellen. Ich freue mich immer, wenn ich eine Gelegenheit habe, zurückzukommen. Und wir werden gleich in den Predigttext einsteigen, aber ein paar Worte zuvor. Wo ich herkomme, das wisst ihr, was man in Tübingen und Dusslingen oft nicht auseinander bekommt, ist der Unterschied zwischen der Tropenklinik und dem DIFEM. Ich bin also nicht die Leiterin der Tropenklinik, sondern ich bin die Leiterin des DIFEM, des Deutschen Instituts für ärztliche Mission in Tübingen. Und wir sind Träger der Tropenklinik, Paul-Lechler-Krankenhaus, und freuen uns, dass wir demnächst hoffentlich noch ein ganz schönes und großes Projekt umsetzen können, zusammen mit anderen vielen engagierten Tübingerinnen und Tübinger und Vereinen. Nämlich wir stehen ja at the brink, würde man im Englischen sagen. Also ich denke, es wird bald losgehen. Das ist jedenfalls meine Hoffnung. Im Moment lebe ich noch von der Hoffnung, dass wir in Tübingen auch ein stationäres Hospiz bauen und damit auch die palliative Versorgung sozusagen, das letzte Puzzlestück der Palliativversorgung für den Landkreis Tübingen geschlossen wird. Da wird es einen heißen Herbst geben. Heißer Herbst heißt, die Bauunternehmer müssen mir jetzt demnächst ihre Vorschläge unterbreiten, für wie viel Geld sie denn das Ganze hinstellen wollen. Wir warten auf die Stadt Tübingen, dass sie uns hoffentlich bald eine Baugenehmigung gibt. Und wir hoffen auf die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises, dass sie die kleine oder größere Lücke, die es noch im Budget gibt, dann auch gemeinsam füllen. Nehmen Sie sich gerne was mit an Informationen oder einfach eine schöne Karte an Ihren Kühlschrank dran. Und dann möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir als DIFEM auch die Möglichkeit haben, in diesem Jahr wird es eine Stiftung geben, nachdem das viele Jahre mal angedacht war und immer wieder verschoben wurde, gibt es jetzt ein Ehepaar, das eine DIFEM-Stiftung gründen wird, und wir laden Menschen, die Interesse haben, ein, daran teilzuhaben. Das als kleine Information. Wer zum Hospiz mehr wissen will, darf gerne zur Grundsteinlegung kommen. Die haben wir für den 14. Oktober, den Deutschen Hospiztag, gelegt, im Glauben, dass bis dahin vielleicht auch einige der Papiere, auf die wir warten, dann tatsächlich da sind. Die Predigt heute möchte ich unter ein Thema stellen, das heißt, was für ein Glaube. Und wir haben in der Schriftlesung, die hat uns schon hineingenommen in den Kontext des Predigttextes, wir feiern heute den 12. Sonntag nach Trinitatis. Und ich lade euch, ich lade Sie ein, heute Morgen mit mir noch einmal zurückzugehen an das Geschehen von Pfingsten, an das Erleben dieser ersten Gemeinde, von der wir heute in der Schriftlesung gelesen haben. Die Jünger nach dem Tod Jesu waren ja verängstigte Hasen. Die hatten sich in Jerusalem versteckt. Matthias hatten sie dazu gewählt als 12. Apostel. Und dann waren sie hinter verschlossenen Türen. Und Petrus hatte nach seinem großen Versagen ja schon mal den Versuch unternommen, jetzt wieder in die Fischerei zurückzugehen. Und dann ist ihm Jesus, der Auferstandene, begegnet und hat ihn beauftragt und ihm gesagt, dreimal hat er ihn verleugnet und dreimal hat er ihm den Auftrag gegeben, weide meine Lämmer. Ich glaube nicht, dass Petrus wirklich verstanden hat, worum es ging, als Jesus ihm den Auftrag gab. Und dann kam der Tag der Himmelfahrt. Und das lesen wir im ersten Kapitel in der Apostelgeschichte, wo sozusagen ein letztes Vermächtnis an die Jünger ging von Jesus. Und er sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis ans Ende der Erde. Und wo gingen sie hin, diese Jünger? Zurück in ihr Versteck. Zurück hinter die verschlossenen Türen. Und dann kam dieser Pfingstmorgen. Und plötzlich war alles anders. Sie waren wie umgedreht, nicht mehr ängstlich und erschrocken. Petrus hielt seine erste große Predigt und wir haben gerade in dem Text, den wir gehört haben, gehört, es kamen 3000 Menschen an diesem Tag dazu. Menschen, die etwas gespürt haben von einem Glauben, der Berge versetzt. Die etwas gemerkt haben, hier ist irgendetwas anders. Anders als das, was wir bisher kennen und gehört haben. Und dann haben wir in der Schriftlesung gehört, sie trafen sich in ihren Häusern, beteten gemeinsam und teilten das Abendmahl untereinander aus. Ja, es war so eine erste große Begeisterung, die von dieser Gemeinde ausging. Alle hatten alles gemeinsam. Vielleicht das Gegenstück zu dem, was wir heute in unserer Welt erleben. 1% haben so viel wie der große Rest. Und wenn ich diese Abschnitte lese in meiner Bibel, dann denke ich immer, wie wäre das heute? Wenn Gemeinde heute noch so leben könnte wie damals. Und wissen Sie, manchmal bewege ich mich in ganz schwierigem Terrain, in krisengeschüttelten Regionen. Und dann spüre ich etwas davon, wie die Gemeinden tatsächlich leben, erleben, wie Gemeinde ihnen Quelle der Kraft ist, auch heute. Und deshalb 3 Punkte und 3 Themen an diesem Morgen. Vielleicht auch 3 Fragen. Was für eine Gemeinde? Was für ein Glaube? Was für ein Leben? Apostelgeschichte ist ja im Grunde das erste Buch der Kirchengeschichte. Und die Frage ist, warum ist das denn überliefert? Steht das einfach da, damit wir alle wissen, wo wir unsere Wurzeln haben? So hat es mal begonnen, das war schön damals, aber heute sind wir doch meist eine kleine Herde. Und dann bejammern wir, dass wir immer kleiner werden. Und dann kommen die Statistiker, ob sie jetzt säkulare Medien sind oder religiöse, kirchliche, sie dokumentieren, wie die Anzahl immer weniger wird und immer kleiner. Und da frage ich mich, warum haben wir diese Lesungen in unserer Bibel? Ist das wirklich nur Geschichte? Überliefert von vor 2000 Jahren? Oder gibt sie es tatsächlich, diese Gemeinde? Die lebt mitten in der Krise, die wächst, die sich verändert, weil der Herr dieser Gemeinde derselbe geblieben ist. Und in der Predigtvorbereitung fiel mir eine Erfahrung ein von vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren war ich in der Zentralafrikanischen Republik für die lutherische Kirche dort. Und es war eine schwierige Reise. Ich glaube, ich habe noch gar nie in meinem Leben so ein armes Land gesehen. Es gab nicht einmal Bananen zu kaufen und das will in Afrika was heißen. Und da an dem Sonntagmorgen waren wir in der Gemeinde an der kamerunischen Grenze. Es wurde Gottesdienst gefeiert. Die Kirche war voll. Und dann kam die Ansage. In unserer Gemeinde sind Geflüchtete angekommen. Sie haben alles verloren. Man muss wissen, es ist seit Jahren Krieg in der Zentralafrikanischen Republik und der geht still und heimlich weiter und niemand nimmt das in den Medien auf. Die Menschen haben alles verloren. Bitte bringt am kommenden Sonntag alle das mit, was ihr entbehren könnt und nicht braucht. Dann können wir es unter den Geflüchteten teilen. Und ich saß da und habe mir die Reihen angeschaut. Und da saßen keine Reichen. Die Kleider waren einfach. Zum Teil waren die Kinder ohne Schuhe in die Kirche gekommen. Und da waren Menschen, die wussten, wir sind füreinander da. Ich war am kommenden Sonntag nicht dabei, als sie geteilt haben. Aber mich hat das berührt. Was für eine Gemeinde. Und dann schaue ich in Deutschland zurück auf 502 Jahre Reformationsjubiläum. Die Methodistenkirche 280 Jahre auf die Gründung von John Wesley. Vieles ist Routine geworden. Wir haben große diakonische Werke, die machen das schon, das sind ja die Profis. Wir haben Werke der Entwicklungszusammenarbeit, auch die sind dafür zuständig und die wissen, wie es geht. Und dann frage ich mich, haben wir vergessen, was es heißt, dem Heiligen Geist Raum zu geben, dass er uns wieder bewegen kann, Gemeinde zu sein, miteinander und füreinander. So wie die kleine Gemeinde in der Zentralafrikanischen Republik mit all ihren Herausforderungen. Und in diesem Kontext spielt unser Predigttext. Und ich lese ihn, Sie können gerne mitlesen. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, der war gelähmt von Mutterleibe an. Den setzte man täglich vor das Tor des Tempels, das heißt das Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingingen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach, sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte stehen und gehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor dem schönen Tor des Tempels gesessen hat und um Almosen gebettelt hatte. Und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Ja, Petrus und Johannes, sie waren Teil dieser lebendigen Gemeinde. Sie waren Apostel und sie waren Juden. Und als Juden ging man dreimal am Tag zum Gebet. Um 9 Uhr morgens zum Morgengebet, um 15 Uhr nachmittags zum Mittagsgebet und dann bei Sonnenuntergang. Und so sind sie pünktlich unterwegs, um 15 Uhr an jenem Nachmittag unterwegs in den Tempel. Der Tempel, die zentrale religiöse Stätte. Im Tempel traf man sich, um zu opfern, zu beten, zu diskutieren, zu reflektieren. Ja, und da waren sie alle, die theologischen Größen, die wichtigen Leute, die wichtig waren in der Gesellschaft. Und sicher gab es im Judentum auch die Praxis, Gutes zu tun. Daher lohnte es sich für die Armen und Kranken, sich in der Nähe des Tempels zu platzieren. Man konnte betteln und Almosen einsammeln. Ich habe ja viele Jahre in Westafrika gelebt. Und ich habe das Betteln als ein lukratives Geschäft erlebt und kennengelernt. Dabei werden behinderte Menschen oft benutzt, um anderen die Möglichkeit zu geben, eben ihr Almosen loszuwerden. Wer an einem Freitagnachmittag in Westafrika an einer Moschee vorbeigeht, der findet eine lange Schlange Menschen dort, Bettler, die gebraucht werden, damit andere Gutes tun können. Und so werfen sie regelmäßig ihr Schärflein ein. Es gibt ein nettes kleines Buch, eine Novelle, The Beggar's Strike. Und wer sich mal mit diesem Thema des Bettelns befassen will, sollte dieses kleine Büchlein einmal lesen. Und so stelle ich mir das vor, dass das etwa so war. Der Mann da an der Tür des Tempels. Das war kein junger Mann, der war 40 Jahre alt. Das lesen wir in Kapitel 4, 22, dass er 40 Jahre alt war. Und jeden Tag wurde er hingebracht, saß dort. Und Freunde, das war seine Arbeit. Der hat Geld eingebracht für die Familie. Der musste die Leute versorgen. Davon lebte wahrscheinlich eine Familie, dass da jeden Tag einiges zusammenkam von der Bettelei. Und jetzt sitzt er da im Tempel. Und Petrus und Johannes kommen vorbei. Eigentlich Routine. Aber sie schauen nicht weg, sondern sie schauen hin. Und jetzt würde mich so interessieren, und der Text gibt es einfach nicht her. Ich möchte Johannes und Petrus fragen, warum habt ihr euch denn den Bettler ausgesucht? Was war besonders an diesem Mann? Was ist euch aufgefallen? Warum sprecht ihr ihn an? Denn da waren garantiert noch andere, die saßen. Und ich glaube, es war Petrus und Johannes. Die waren getuned. Die waren sensibel für diese ganz leise innere Stimme. Die haben gespürt, hier ist etwas Besonderes. Der Bettler hat zunächst schon nur gehofft, sie würden seinen Hut füllen. Und dann kommt der Ausspruch, schau uns an. Schau hin. Und der bekannte Satz, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh. Und dann fasst Petrus zu, fasst an und stellt diesen Mann auf wackelige Beine und er kann laufen. Freunde, er verliert auch etwas in dem Moment. Seine Position als Bettler, sein Einkommen als Bettler. Und er gewinnt etwas Neues. Er bekommt Freiheit und ein neues Leben. Der Mann folgt den beiden Aposteln nach. Und das Interessante ist, wenn man diesen Text liest, und nehmt euch mal Zeit, es regnet heute, lest mal Kapitel 2 bis 4 in einem Rutsch durch. Der Bettler begleitet jetzt die beiden Apostel. Und in Kapitel 4 wird es richtig heiß. Die werden vors Gericht gestellt, vor den Hohen Rat. Und wer ist dabei? Dieser Mann begleitet sie, auch wenn es schwierig wird. Er lernt, dieser Jesus, der mich gesund gemacht hat, der trägt durch, auch durch Schwierigkeiten. Er gibt mir Kraft, Hoffnung und Mut. Und was für ein Glaube. Was für ein Glaube begegnet uns da? Petrus und Johannes lassen sich herausreißen aus der Routine. Das war Routine, dieses Mittagsgebet. Aber sie bleiben nicht stehen. Ihr Blick bleibt an diesem Bettler hängen und sie speisen ihn nicht mit ein paar Cents ab. Petrus realisiert, jetzt ist Glaube gefragt. Und vielleicht erinnert sich Petrus an seine Situation, als er in dem Boot saß, eine Nacht lang gefischt hat und nichts vorüberkam. Und Jesus zu ihm sagte, du wirf dein Netz. Und dann konnte er es nicht mehr ziehen vor lauter Fischen. Und er erinnert sich sicher daran, dass er seinen Herrn dreimal verleugnet hat und dieser ihm trotzdem vergeben hat. Und er weiß, auf diesen Herrn kann ich mich verlassen. Und so hat Petrus den Mut, diesem Mann das neue Leben anzubieten. Der Ausgeschlossene, darf zum allerersten Mal nach 40 Jahren in den Tempel. Der war da nie drin. Es ist nicht nur, dass er gesund geworden ist, er ist sozial wieder aufgenommen. Ja, er ist jetzt Teil einer Glaubensgemeinschaft. Hier war der Heilige Geist am Werk. Und Petrus und Johannes wussten, wir müssen genau den ansprechen. Und wir dürfen ihn jetzt nicht mit ein paar Cent abfertigen. Und ich möchte Petrus und Johannes gerne fragen, sag mir doch, was ist euer Geheimnis? Ich war vor wenigen Wochen, Ende Juli, Anfang August, fast 4 Wochen im Kongo. Und ich war in diesen Flüchtlingscamps. In den letzten 3 Monaten sind 300.000 Menschen dort angekommen. 5.000 wurden umgebracht, 30.000 Häuser abgebrannt, 100 Kirchen abgebrannt, 70 Dorfkliniken zerstört. In den Medien hören wir davon gar nichts. Ich war mit Rose, unserer Partnerin, unterwegs und sie hat mich nach Shari mitgenommen. Sie sagt, ich nehme dich nicht ins Camp, im Camp geht's gut zu. Komm mit in diese Kirche. Dort leben 700 Menschen zusammengepfercht. Sie schlafen auf dem Lehmboden. Der Pastor ist völlig verzweifelt. Er hat mich gefragt, könnt ihr mir nicht helfen? Ich kann hier keine Gottesdienste mehr halten. Es ist Regenzeit. Was bedeutet dieser Glaube in einer solchen Situation? Ja, wir haben geholfen. Und doch kommt es einem sehr wenig vor, was man tun kann in dieser Situation. Unsere Partner von Moussaka sind jeden Tag vor Ort. Sie sehen diese Not. Ja, sie versorgen die Schwangeren, sie versorgen die Kinder. Aber die Vertreibung geht weiter. Und die Schlange der Menschen nimmt kein Ende, die Zuflucht suchen. Was bedeutet Gemeinde in dieser Situation? Sorry, der macht nicht zurück. Jetzt muss ich. Silber und Gold habe ich nicht. Sind wir nicht manchmal froh, dass wir Silber und Gold haben? Dass wir wenigstens das zur Verfügung haben, um die Situation etwas zu verbessern? Wie können wir Menschen, wie in so einem Flüchtlingslager, ihre Würde zurückbekommen? Dass sie wieder aufrecht gehen können, dass sie wieder leben können und Hoffnung schöpfen. Was für ein Glaube, was für eine Gemeinde. Was heißt das heute für uns, mitten in unserer globalisierten Welt? Das bringt mich zu meinem 3. Punkt. Was für ein Leben. In unserem Predigttext haben wir gehört, wie der Gelähmte in den Tempel rennt, tanzt, Gott lobt. Er ist einfach so froh. Nach 40 Jahren Abhängigkeit ist er nicht mehr ausgeschlossen. Er kann selber dahin gehen, wo er gehen möchte. Zum ersten Mal ist er vollwertiges Mitglied seiner Gesellschaft. Er ist nicht mehr gerade gut genug, um zu betteln. Nein, an der Seite von Petrus und Johannes begleitet er sie zum Hohen Rat. Er wurde gesund. Wie hat sich sein Leben verändert? Ich finde es spannend, dass dieser Mann bereit war, mitten in den Widerstand hineinzugehen. Sofort wurde er herausgefordert, Stellung zu beziehen. Und wo immer Gemeinde lebendig ist, wird es Widerstand geben. Das ist im Kongo so und das ist weltweit so. Was für ein Leben. Dem Gelähmten war es klar, egal was es kostet, diesem Jesus will ich folgen. Und so sagt Petrus ganz klar zu den Männern und den Priestern des Hohen Rates, wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen haben. Und dann gehen sie zurück in ihre Hausgemeinde. Wir haben ja in Kapitel 2 gehört, wie sie alle gemeinsam sich getroffen haben in den Häusern und miteinander gebetet haben. Sie brauchten weder Facebook noch WhatsApp. Sie hatten es gewusst, dass Petrus und Johannes in einer schwierigen Situation waren. Und dann beten sie. Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Und dieser Herr erhört dieses Gebet. Und wir lesen in Kapitel 4, 31, dass alle in der Gemeinde mitgebetet hatten. Und jetzt standen sie alle, ihren Mann, ihre Frau, in ihrer Situation. Und heute an diesem Sonntag steht ein Text aus Jesaja 42 in der Losung. Ich habe meinen Geist auf meinen Diener gelegt. Das Recht trägt er hinaus zu den Nationen. Freunde, es geht auch heute um die Frage der Gerechtigkeit. Was für ein Glaube, was für ein Leben, was für eine Gemeinde. Und da müssen wir uns schon fragen heute Morgen und da muss ich mich fragen. Was heißt das für mich, für uns alle im 21. Jahrhundert? Freunde, die Leute sitzen nicht an der Tür des Tempels. Ich habe niemanden gefunden hier in der Bahnhofstraße. Sie sind heute in Lagern in Nordafrika und warten darauf, ein Boot zu ergattern, um eine Perspektive in Europa zu bekommen. Unsere Welt ist heute globalisiert. Wirtschaftsbeziehungen und Geldströme regulieren, was passiert. Und unsere Politikerinnen und Politiker können nur noch sehr begrenzt Einfluss nehmen. Wir haben das letzte Woche bei Frau Merkel erlebt. Sie hat es versucht. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um, dass seit über 20 Jahren im Ostkongo ein Krieg herrscht, Menschen vertrieben und vergewaltigt werden, damit andere an Rohstoffe gelangen. Es geht um Koltan, Kobalt, Gold, Diamanten und was es sonst noch so alles dort gibt. Der diesjährige Friedensnobelpreisträger Denis Mukwege gehört zu denen, die nicht aufhören, Unrecht anzuprangern und für dieses Recht einzutreten, von dem unsere Sonntagslosung heute spricht. In der letzten Woche war er beim G7-Gipfel in Frankreich und letzte Woche war Heiko Maas in seinem Krankenhaus in der Klinik in Bukavu. Aber Freunde, von Frieden in der Region sind wir meilenweit entfernt. Und als ich ihn besuchte, das sind gerade mal 3 Wochen her, da sagte er zu mir, weißt du, ich dachte, mit dem Friedensnobelpreis könnte ich einmal wieder als freier Mann in meinem Land leben. Aber dem ist nicht so. Ich bin weiterhin ein Gefangener und kann mich hier nur unter Polizeischutz bewegen. Es klang sehr deprimiert. Und dennoch, er macht weiter. Er hört nicht auf, Stimme zu sein als Christ für Recht und Gerechtigkeit. Ich möchte zusammenfassen. Wir haben heute einen Blick in die ersten Tage und Wochen der frühen Kirche gemacht. Wir haben gesehen, wie diese Menschen und Gemeinde ihr Leben gestaltet hat, erfüllt vom Heiligen Geist. Das hat ihr Leben nach innen und außen geprägt. Es hat dazu geführt, dass sie offene Augen hatten für die Not ihrer Mitmenschen. Und wir haben in Kapitel 3 gelesen, wie in der Kraft des Heiligen Geistes im Namen Jesu Christi, in dessen Namen wir auch diesen Gottesdienst begonnen hatten, Wunder geschahen und Menschen verändert wurden. Aber wir haben auch gesehen, wie das zu Widerstand geführt hat und wo diese Gemeinde von Anfang an unter Druck stand und auch Verfolgung dazugehörte. Was für eine Gemeinde, was für ein Glaube, was für ein Leben. Dieser Herr ist derselbe heute. Und er will unser Leben, das Leben unserer Gemeinde führen und gestalten. Lassen wir ihn morgen in unserem Alltag, dem ganz normalen Geschäft, lassen wir ihn eingreifen und erleben dann im Kleinen und Großen die Wunder, die er uns schenkt. Amen.